unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Herzlich willkommen zum Abschluss unserer Bibelwoche zum Buch Esther. Wer die Abende hier war, hat das Buch Esther kennengelernt. Das Buch Esther im Alten Testament erzählt davon, wie die Jüdin Esther zur persischen Königin wurde, dabei aber ihre Herkunft verheimlichte zunächst. Das Buch erzählt, wie sie ihr Volk vor einem geplanten Völkermord durch den Hofbeamten Haman rettet. Durch Mut und Klugheit wendet sie das Schicksal, rettet die Juden und führt zur Einsetzung des Purimfestes. Der Abschluss heute und das Ende des Esther-Buches steht unter dem Thema »Eine Frage des Erinnerns«. Herzlich begrüße ich den Gitarrenchor Seitenwind und den Posaunenchor hier aus Hesel. Schön, dass ihr da seid und den Gottesdienst musikalisch gestaltet. Und ich fände es auch schön, wenn wir mit unserem Applaus dann warten bis zum Ende des Gottesdienstes, einmal dann für alle später. Lasst uns nun das erste Lied singen, die Nummer 162, Gottlob, der Sonntag kommt herbei, die Strophen 1 bis 4. Im Wechsel sprechen, die Nummer 716 im Gesangbuch. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit.
Neige deine Ohren zu mir. Hilf mir eigens. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest.
Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen.
Du wollest mich aus dem Netze ziehen, dass sie mir heimlich stellen, denn du bist meine Stärke.
In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott.
Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele.
Und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes, du stellst meine Füße auf weiten Raum.
Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott, Meine Zeit steht in deinen Händen.
Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen.
Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht. Hilf mir durch deine Güte.
Amen. Lass uns beten. Ewiger Gott, himmlischer Vater, du schenkst uns Gemeinschaft. Du bist bei uns, nie sind wir allein. Immer findest du Wege, uns zu retten. Wir danken dir dafür. Sprich durch dein Wort heute zu uns und segne unser Hören und Sprechen. Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich freue mich jetzt auf den Gitarrenchor.
Yeah.
ersten Teil des Predigttextes im 9. Kapitel des Buches Esther, die Verse 20 bis 28, und bitte darum, sitzen zu bleiben, weil es doch recht lang ist. Mordechai notierte diese Ereignisse und sandte Depeschen an alle Juden in den Provinzen des Königs Ahasveros, nah und fern, und setzte darin den 14. und 15. Tag des Monats Adar als Gedenktag ein, um ihn jährlich zu begehen, also jenes Datum, an dem die Juden Erleichterung von ihren Feinden genossen, und derselbe Monat, der für sie von einem Monat der Trauer und des Kummers zu einem Monat der Freude geworden war. Sie sollten sie als Tage des Feierns und der Fröhlichkeit begehen und als Gelegenheit, sich gegenseitig Geschenke zu schicken und den Armen Geschenke zu machen. Die Juden übernahmen dementsprechend als Tradition das, was sie zu praktizieren begonnen hatten und was Mordechai ihnen vorgeschrieben hatte. Denn Haman, der Sohn Hammadatas aus dem Geschlecht Agags, der Feind aller Juden, hatte die Vernichtung der Juden geplant und hatte Pur, das heißt das Los, geworfen, um sie zu vernichten und auszurotten. Doch als Esther vor den König trat, sagte er: Mit Verkündung dieses Buches soll der böse Plan, den jemand gegen die Juden geschmiedet hat, auf sein Haupt zurückfallen. Also hängte man ihn und seine Söhne an den Holzpfahl. Daher nennt man diese Tage Purim, nach dem Wort für Losziehung, Pur. Angesichts aller Anweisungen in diesem Brief hier und dessen, was sie in dieser Angelegenheit erlebt hatten und was ihnen widerfahren war. Die Juden verpflichteten sich und ihre Nachkommen sowie alle, die sich ihnen anschließen würden, unwiderruflich diese beiden Tage jedes Jahr in der vorgeschriebenen Weise und zur richtigen Zeit zu begehen. Deshalb wird dieser Tage in jeder Generation gedacht und gefeiert, in jeder Familie, jeder Provinz und jeder Stadt. Und die Feier dieser Purim-Tage wird bei den Juden niemals aufhören, und die Erinnerung an sie wird bei ihren Nachkommen niemals verloren gehen. Wir hören jetzt den Gitarrenchor.
Thank you.
jetzt den zweiten Teil des Predigttextes. Der Abschluss des Estherbuches, das 9. Kapitel Vers 29 bis zum 10. Kapitel Vers 3. Dann schrieb Esther, die Königin, die Tochter Abichails, einen zweiten Purimbrief, um den oben erwähnten Brief des Juden Mordechai mit voller Autorität zu bestätigen. An alle Juden in den 127 Provinzen des Reiches von Ahasveros wurden Depeschen gesandt. Worte des Friedens und der Wahrheit. Diese Purim-Tage sollen zum korrekten Zeitpunkt begangen werden, so wie es ihnen der Jude Mordechai und jetzt Königin Esther auferlegt hat. Und so wie sie für sich und ihre Nachkommen vormals die Verpflichtung des Fastens mit Klageliedern übernommen hatten. Und Esthers Verordnung zur Bestätigung der Einhaltung des Purimfestes wurde in einer Schriftrolle festgehalten. Wie aber der König Ahasveros dem Land und den Inseln im Meer Tribut auferlegte und die ganze Geschichte von seiner Macht und Stärke und die Erzählung von der Größe Mordechais, zu der ihn der König erhob, das ist alles in der Chronik der Könige von Medien und Persien aufgezeichnet. Ja, der Jude Mordechai stand nach König Ahasveros an zweiter Stelle. Er genoss bei den Juden großes Ansehen und war bei der Menge seiner Brüder beliebt. Er förderte das Wohl seines Volkes und setzte sich für das Wohlergehen aller seiner Verwandten ein. Ich freue mich jetzt auf den Posaunenchor. Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasst uns nun miteinander das nächste Lied singen, die Nummer 406, die Verse 1 bis 2, bei dir Jesu will ich bleiben. Und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Abschluss unserer Bibelwoche steht unter dem Thema eine Frage des Erinnerns. Ja, haben wir uns das schon mal gefragt, wann wir uns erinnern? Haben wir schon mal darüber nachgedacht? Gute Erinnerungen tun gut. Mir fällt da sofort ein, ich denke gerne an meine verstorbenen Eltern. Am liebsten sind mir natürlich die guten Erinnerungen. Sie tun mir gut, sie stärken mich. Und wie gut tut es erst, wenn man sich gemeinsam erinnern kann. Im Kreis der Familie oder mit den Menschen, denen sie auch wichtig waren. Wenn das geschieht, dann habe ich das Gefühl, etwas von dem, was sie in meinem oder im Leben unserer Familie oder Freunden oder Bekannten bedeutet haben, das lebt weiter. In meinen Erinnerungen wird präsent, wer oder was mich geprägt hat. Das können Menschen in meinem Leben sein, die in bestimmten Lebensabschnitten wichtig gewesen sind für mich. Die guten Erinnerungen möchte ich gerne wiederholen, die schlechten am liebsten verdrängen. Hilfreich ist es, wenn man sich einen Tag überlegt, an dem man sich mit den anderen treffen kann und gemeinsam Erinnerungen austauscht. Da fällt mir ein, das geschieht beispielsweise bei den Jubelkonfirmationen. Was ist da für ein Hallo bei der Teetafel, wenn dann die Erinnerungen ausgetauscht werden? Man erinnert sich gemeinsam an die Jugendzeit und das öffentliche Ja zu Gott bei der Konfirmation. Oder bei den Jubiläumshochzeiten, da erinnert man sich im Kreis seiner Lieben an das Ja-Wort, das man dem Partner gegeben hat und das alle weiteren Jahre des Miteinanders geprägt hat. Aber auch jeder Geburtstag ist ein Erinnerungstag an den Tag der Geburt. Und oftmals taucht da die Frage auf, wie war es damals? Um wie viel Uhr bist du zur Welt gekommen? An welchem Tag? Was war da für ein Wetter? Wie war die Geburt? Denn dies alles hat den Start in dein Leben geprägt. Es gibt so viele Anlässe, sich zu erinnern. Und wir brauchen sie für unsere Identität. Sicher feiern wird man nur die guten Anlässe, fröhlich und ausgelassen. Es gibt aber auch traurige Anlässe, sich zu erinnern. Der erste Todestag eines lieben Angehörigen. Wie gut tut dann der unerwartete Anruf einer Person, die sich auch gerade erinnert, die Trauer teilt. Ihr merkt, es lohnt sich, mal darüber nachzudenken, wann wir uns erinnern und ob daraus vielleicht ein jährlich wiederkehrendes Ritual erwächst. Gedenktage gehören auch zu einer Gesellschaft. Sie stiften Identität, indem sie an ein prägendes Ereignis erinnert, das zu unserer Gesellschaft gehört. Da fällt mir der Tag der Deutschen Einheit ein. Ja, ich bin tatsächlich schon so alt, dass ich 2 Tage der deutschen Einheit miterlebt habe. Denn damals war es der 17. Juni und der war als Tag der deutschen Einheit. Der hat an den Tag gedacht, an dem die Sowjets blutig einen Aufstand niedergeschlagen haben in der DDR. Und das wurde uns zur Mahnung, dass Deutschland in 2 Teile geteilt war und hielt die Sehnsucht wach nach einer Wiedervereinigung. Und dann der 3. Oktober, seit 1990 der Tag der deutschen Einheit, an dem die Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland vollzogen wurde. Also wenn wir darüber nachdenken, fällt uns vieles ein und so könnten wir viele weitere Gedenktage anführen, persönliche, religiöse oder gesellschaftliche. Liebe Gemeinde, in dieser Woche habe ich in viele fragende Gesichter geschaut und immer wieder tauchte die Frage auf, warum hat die diesjährige Bibelwoche eigentlich das Buch Esther zum Thema? Der Text war für uns fremd und ungewöhnlich. Warum steht er überhaupt in der Bibel? Das war die nächste Frage. Und ich, wenn ich die Texte Abend für Abend vorgelesen hatte, spürte, dass sie eine ganz ungewohnte und eigenartige Atmosphäre hier im Kirchenraum entstehen ließen. Da war kein Evangelium zu hören, keine frohe Botschaft. So viel von Mord und Totschlag. Jeder Abend war wie ein Teil einer Fernsehserie als Krimi mit Mord und Totschlag, Neid und Hochmut, Macht und Unterdrückung und der Frage, wie es wohl am nächsten Abend in der nächsten Folge weitergeht. Und hinzu kommt, dass es mir als Deutsche unheimlich schwer fällt, Texte zu lesen, in denen der Völkermord der Juden angekündigt wird. Leben wir ja in einem Land, in dem es tatsächlich durchgeführt wurde. Im Buch Esther war das alles Fiktion. Literarisch gesehen ist es eine orientalische Erzählung. Sie arbeitet mit Übertreibungen. Das Buch ist ein Produkt der jüdischen Gemeinschaft in der Diaspora, in der weltweiten Zerstreuung der hellenistischen Zeit. Es stammt aus dem 3. oder 2. Jahrhundert vor Christus und datiert die Ereignisse zurück in das persische Großreich zwischen dem 6. und 4. Jahrhundert. Auch die Personennamen sind fiktiv. Das Gesetz, nach dem alle Juden in ganz Persien ausgerottet werden sollte, war fiktiv. Das Buch Esther ist eine Erzählung, heute sagen wir Storytelling. Es wird exemplarisch erzählt, wie eine Minderheit und ihr Glaube unter Druck geraten. Esther gehört zu den Nachkommen jener Juden, die unter Nebukadnezar im 6. Jahrhundert in das babylonische Exil verschleppt wurden. Leute meiner Generation kennen ja das Lied von Bonnie M. noch, By the Rivers of Babylon. Aber es ist der Psalm 137, der bringt dieses zum Ausdruck, die Klage der Gefangenen zur Babel. Dort heißt es, an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Das Buch Esther verarbeitet die Erfahrung einer religiösen Minderheit im fremden Land mit der Angst vor Bedrohung und Gefahr und die Frage, ob ich meine religiöse Praxis ausüben darf, die zu meiner Identität gehört. Immer die Frage, wie weit bin ich dem fremden Herrscher gehorsam schuldig? Mein Mann war viel in der ehemaligen Sowjetunion unterwegs und hatte lutherische Kirchengemeinden besucht. Es waren die Nachfahren der Deutschen, die infolge des Zweiten Weltkrieges dorthin vertrieben wurden. Das, was ihnen ihre Identität gestärkt hatte, waren die Gottesdienste nach lutherischer Liturgie und Theologie und in deutscher Sprache. Der Glaube verhalf ihnen dazu, ihre Identität als Minderheit im fremden Land zu bewahren. Grausam wird es, wenn das von der Umgebung nicht geduldet wird, von der Mehrheit, die einem anderen Glauben angehört und eine andere Sprache spricht, wenn es dann zu Verfolgungen und Hinrichtungen kommt. Diese grundlegende Erfahrung einer religiösen Minderheit in der Fremde wird im Buch Esther literarisch verarbeitet. Das Buch Esther ist eine spannende Kriminalgeschichte, spielt in der Gegend des heutigen Iran und handelt von Machtmissbrauch, einem Putschversuch, dem Aufstieg eines Topmodels zur Königin, von neu aufkommenden schnellen Kommunikationsmedien, wir haben von den Depeschen gehört, in 127 Provinzen. von Frauenfeindlichkeit in einer männerdominierten Gesellschaft, von Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit und einem Gemetzel, in dem in 2 Tagen 8.300 Menschen auf offener Straße ermordet wurden. Alles fiktiv und doch leider hochaktuell. Zu jedem dieser Themen würden uns aktuelle Beispiele einfallen. Manchmal ist es kaum auszuhalten, davon zu lesen, doch wir haben das Buch nicht zugeschlagen diese Woche. Manchmal sind auch die Nachrichten im Fernsehen nicht auszuhalten, doch wenn wir umschalten und den Sender wechseln, sind die Geschehnisse ja nicht einfach verschwunden. Beispielsweise die unbeschreiblich hohe Zahl der getöteten Demonstranten im Iran. Und warum sollten wir das Buch Esther lesen? Wer hat das denn zur Bibelwoche vorgeschlagen? So wurde ich manches Mal gefragt. Und ich bin froh, dass wir uns dem ausgesetzt haben und diesem Buch zugewendet haben, obwohl es für uns völlig unbekannt und fremd ist. Die Geschichte von Esther hält den Traum lebendig, in dem jüdische Menschen unter Nichtjuden gleichberechtigt leben. Die Erzählung von Esther zeichnet ein Bild der Hoffnung, in dem sich jüdische Menschen nicht mehr vor dem Neid und Hass anderer fürchten müssen. Liebe Gemeinde, heute sind hier einige zum Gottesdienst hergekommen, um zu hören, wie die Geschichte nun endet. Vielleicht werden dadurch ja einige Fragen beantwortet. In der Tat, es ist alles eine Frage des Erinnerns. Das Buch Esther ist so wichtig, weil es grundlegend ist für das Fest Purim, das die Juden weltweit im Februar, März jeden Jahres feiern. In diesem Jahr fällt das Fest auf den 3. März. Purim heißt übersetzt Los. Vielleicht erinnert sich der ein oder der andere noch an den Abschnitt in der Geschichte, als es hieß, Haman sollte ein Los werfen, an welchem Tag alle Juden in den 127 Provinzen getötet werden und ihr Besitz geplündert werden sollte. Im Verlauf der Geschichte wandelte sich dieser Tag aber durch die Ereignisse um Esther, ihren Cousin und Pflegevater Mordechai und den König Ahasveros zum Tag der Freude und zur Rettung der Juden. Auch wenn Gott nicht explizit genannt wird, wirklich an keiner Stelle, erleben sie es als Bewahrung und Rettung durch ihren Gott. Esther und Mordechai leben in ihrer Gottesbeziehung und handeln daraus. Mordechai wirft sich nicht vor Haman nieder, der seine Machtstellung bei Hofe missbraucht. Und Esther bittet für ihr Volk, sie fastet und fordert zum Gebet auf. Beiden ist das erste Gebot am allerwichtigsten. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Nachdem sich die Geschichte zugunsten ihres Volkes gewendet hatte, wurde beschlossen, an den vom Los festgelegten Tagen das Purim-Fest zu feiern. Der Monat der Trauer wurde zum Fest der Freude. Die Tage, in denen eigentlich der Völkermord durchgeführt werden sollte, wurde zu den Tagen, an dem das jüdische Volk gerettet wurde. Und wenn wir es zugeben, liebe Gemeinde, dann war es deswegen schon gut, einmal das Esther-Buch zu lesen, um mehr von den jüdischen Festen zu erfahren. Davon wissen wir ja eigentlich viel zu wenig. Am Purimfest feiern Juden ihr Überleben in der weltweiten Zerstreuung. Und in dem Text, den wir heute als Abschluss des Esther-Buches gelesen haben, wird das Purimfest näher beschrieben. Es ist ein Freudenfest und wird in diesem Jahr am 3. März, am 14. und 15. Tag des Monats Adar des jüdischen Kalenders gefeiert. Es ist laut, es ist fröhlich, es schmeckt süß, es wird viel Wein getrunken, es gibt Geschenke und Geldspenden und vor allem wird das Buch Esther 2-mal gelesen. Zum Purimfest gehören 7 Pflichten. Das ganze Buch Esther wird 2-mal gelesen, am Vorabend und am Tag selber. Am Feiertag selbst schickt man Freunden oder Nächsten Geschenke, die mindestens aus 2 verschiedenen Speisen bestehen. Geldspenden an Arme, mindestens an 2, Lesen der Tora, der 5 Bücher Mose, bestimmte Gebete sind vorgeschrieben, Festmahlzeiten und viel Wein trinken, Verbot von Trauerreden und Fasten an diesem Tag. Das Buch Esther erzählt also vom Ursprung des Purimfestes, Das Lesen dieser Geschichte ist für das jüdische Volk identitätsstiftend. Die meisten jüdischen Feste kommen auch im Neuen Testament vor, doch vom Purimfest habe ich dort nichts gelesen. Zentral im Neuen Testament ist das Passafest, das für uns unauflöslich mit der Kreuzigung Jesu verbunden ist. Mit dem Passafest feiern die Juden die Rettung aus der Sklaverei in Ägypten. Es ist eine große Befreiungsgeschichte, die zentral ist für den jüdischen Glauben. Und wenn wir fragen, welches Fest für uns Christen zentral ist und identitätsstiftend, dann ist es das Osterfest, das seinen Ursprung im jüdischen Passafest hat. Hier vorne, da sehen wir es an unserem Altarbild. Und kommenden Freitag, da wollen wir es dann näher ansehen als Vorbereitung auf das Osterfest, wenn wir die erste Passionsandacht feiern. Und dabei helfen mir dann die Konfirmanden, die dieses Jahr konfirmiert werden. Dann merken wir, wie unsere christlichen Wurzeln zurückgehen, genau auf dieses Fest, zu dem Jesus mit seinen Jüngern nach Jerusalem kam und dem er für uns eine neue Bedeutung gab. Mit den Einsetzungsworten zum letzten Abendmahl, das er mit seinen Jüngern feierte, legte er die Grundlage für unser zentrales christliches Fest, für die zentrale christliche Feier, für das heilige Abendmahl, mit dem wir an Tod und Auferstehung Jesu Christi nicht nur gedenken, sondern es verkündigen. In der Nacht, da unser Herr Jesus Christus verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Desselben gleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Daran merken wir, wie bedeutsam religiöse Feste sind. Sie sind identitätsstiftend. Mit der Einsetzung des Abendmahls und der Feier des Abendmahls verkündigen wir Jesu Tod und seine Auferstehung. Er hat uns versprochen, dann mitten unter uns zu sein. Wir erinnern uns nicht einfach an ein vergangenes Geschehen. Jesus hat das Abendmahl eingesetzt und uns seine Gegenwart in Brot und Wein verheißen, damit wir mit ihm leben können und mit seiner Zusage: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen. Und der Friede Gottes, der so viel höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Lasst uns nun miteinander das Lied singen, die Nummer 620, Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt.
Mitteilung an die Gemeinde. Der Kirchenvorstand dankt allen, die diesen Gottesdienst vorbereitet und gestaltet haben. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 71,05 Euro und die Kollekte der Bibelwoche betrug insgesamt 536,13 Euro. An die Kollekte vom gestrigen Trauergottesdienst betrug 178,09 Euro. Es wurde ein Geburtstagsdank in Höhe von 100 Euro für den Mediendienst in unserer Kirchengemeinde abgegeben. Vielen Dank für Ihre Gaben. Mit der heutigen Kollekte unterstützen Sie die Arbeit der Frauenhäuser in Emden und Leer. Das Frauenhaus in Emden bietet gewaltbetroffenen Frauen und ihren Kindern Schutz, Sicherheit und professionelle Unterstützung. Dort finden Frauen unabhängig von ihrer Herkunft oder sozialen Lage einen geschützten Ort, psychosoziale Beratung und Begleitung in schwierigen Lebenssituationen sowie Hilfe bei rechtlichen und finanziellen und organisatorischen Fragen. Seit dem 15. Oktober 2025 stehen 8 Plätze in Emden zur Verfügung. Mit Ihrer Unterstützung tragen Sie dazu bei, dass dieser wichtige Zufluchtsort erhalten bleibt und Frauen auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben begleitet werden. Das Frauenhaus in Leer gibt es seit bereits 37 Jahren. Dort sind 7 Bewohnerzimmern mit insgesamt 21 Schlafplätzen. Im Jahr 25 haben wir 42 Frauen und 44 Kinder Schutz und Unterkunft geboten. Zusätzlich konnten 135 Frauen eine ambulante Beratung in Anspruch nehmen. Herzlichen Dank für Ihre Spende. Am 19. Februar tritt die 27. Landessynode in Hannover zu ihrer ersten Tagung der Amtsperiode zusammen. Wir schließen die Mitglieder der Landessynode und ihre Arbeit in unsere Fürbitte ein. Lasst uns jetzt für die Landessynode beten. Gott, wir danken dir, dass du Menschen bewegst, in der Synode für deine Kirche einzutreten. Schenke ihnen einen Glauben voller Zuversicht, Orientierung und Mut zur Veränderung, Freude an der Mitgestaltung unserer Kirche. Lass ihre Arbeit gelingen zu deiner Ehre und zum Wohl der Menschen. Amen. Herzlich einladen möchten wir Sie am kommenden Freitag, den 20.02. um 19 Uhr zu einer Passionsandacht in unserer Kirche hier. Sie wird von Pastorin Dr. Hannegret Grundmann und den Konfirmanden gehalten. Es geht um unser schönes Altarbild. Der Gottesdienst am kommenden Sonntag, den 22.02. um 19 Uhr wird von Predikant Clemens Vogt gestaltet. Herzliche Einladung zu diesem Gottesdienst und im Anschluss zum Abendbrot im Martin-Luther-Haus. Mögen Worte aus dem Wochenspruch aus dem 1. Johannes 3, Vers 8 Sie in der kommenden Woche begleiten. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre.
Wir hören jetzt den Gitarrenchor.
Thank you.
Lasst uns miteinander und füreinander beten und den Segen Gottes empfangen. Herr, unser Gott, himmlischer Vater, wir bitten dich für die Bedrängten in Not und Verzweiflung. Stehe ihnen bei, gib ihnen Kraft und zeige ihnen Wege, die zu dir führen. Wir bitten dich, offenbare dich in Zeiten unserer Not. Zeige, dass du auch in schweren und dunklen Zeiten immer wieder machtvoll eingreifst durch Menschen, die Hoffnung vermitteln und anderen beistehen. Wir bitten dich, gib uns Mut. Schenke den Christen von heute Mut, sich in die Konflikte ihrer Zeit einzubringen. Lass uns in ökumenischer Verbundenheit auch gegen Widerstand in Gesellschaft und Politik unseren christlichen Glauben leben. Wir bitten dich, erhöre das Flehen der Verzweifelten. Höre auf die Bitten derer, die unter Krieg und Gewalt leiden. Schenke ihnen Hoffnung und Mut und stelle ihnen Menschen an die Seite, die ihnen helfen. Wir vertrauen auf dich, weil du in deinem Sohn Jesus Christus uns deine Liebe und Zuwendung gezeigt hast. Erhöre unsere Bitten durch ihn. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Empfangt den Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Herzlichen Dank an den Posaunenchor, an den Gitarrenchor Seitenwind.